Ich weiß nicht, wer hat alles Social Media? So, hier zwei Personen im ganzen Saal. Okay, schon drei, vier. Okay, die anderen haben es nicht. Okay, wunderbar, das ist auch okay. Ah, okay, so einige Hände gehen schon hoch. Social Media, Facebook, sowas, Instagram, glaube ich, TikTok heißt das noch. Auf jeden Fall, da gibt es immer so Videos. Ganz kurze, und da ich mich für psychologische Themen interessiere, da tauchen immer Themen auf, wie soll man verhalten, damit man sicher wirkt. Und ein großer Fehler ist, wenn jemand einen Vortrag hält, und Predigt kann man irgendwie mit dem Vortrag vergleichen, dass jemand dann im Saal fragt, hört man mich gut? Das ist ein Zeichen der Unsicherheit. Wenn jemand sicher wirken möchte, dann muss er gar nicht fragen, sondern er redet souverän. Aber ich habe die Regel, ob bei uns in der Gemeinde oder in sonstigen Gemeinden, immer zu fragen, hört man mich gut? Die Lautstärke ist gut hinten, ja? Okay, sehr gut. So, es ist mir wichtig, dass ich gehört werde, wenn ich hier stehe, und deswegen ist es für mich ein Check-up, dass ich gehört werde. Auch wenn ich dabei unsicher wirke, es tut mir schrecklich leid. So, naja, so viel zu der modernen Psychologie. Es ist üblich, dass ich am Anfang der Predigt den Text einmal vorlese. Das werde ich heute nicht machen. Denn der Text hat 27 Verse. Und ich habe schon gedacht, okay, so eine lange Bibelstelle ist schon zu wenig. Ich habe noch einige Verse danach mit aufgenommen. Denke ich, genug ist nie des Wortes. Deswegen, wir machen das so, ich lese den Text und gebe direkt einen kleinen Kommentar dazu. Und am Ende des Textes, den ich zur Grundlage der Predigt habe, werde ich noch anschließend einige Verse aus dem Kapitel erwähnen, um einen gewissen Zusammenhang zu zeigen. Es ist aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 8. Die Vorgeschichte ist vielleicht bekannt, dass der Allmächtige das Volk Israel aus dem Land Ägypten rausführte und eine Stiftshütte bauen ließ. Stiftshütte, ein ziemlich frommes Wort, so Stiftshütte. So, Stiftshütte ist einfach ein Zelt. Zelt der Begegnung, nichts weiteres. Und in diesem Zelt hat der Allmächtige, hat der Schöpfer einiges organisiert, um in erster Linie mit Mose zu reden und dadurch auch in Kontakt mit dem Volk Israel zu kommen. Und in diesem Zelt der Begegnung sollte die Anwesenheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes sein. Und Gott hatte so gewollt und wollte in Mitte des Volkes irgendwie präsent sein. Dass das Volk weiß, ah, okay, da ist der Allmächtige. Es ist komisch, das sagt auch der Salomo in diesem Kapitel, in diesem Text. Es ist schon komisch, wenn wir über den Schöpfer des Universums reden und sagen, da ist sein Haus. Ah, okay. Kann man klopfen vielleicht? Ist er zu Hause? Nicht zu Hause? Kann man vielleicht Post hinterlassen? Es entsteht so der Eindruck, muss der Schöpfer tatsächlich da sein? Wir glauben doch alle, dass er allgegenwärtig ist, oder? Okay, da sind wir uns einig. Aber trotzdem sind wir überzeugt, dass es Orte geben kann, wo die Gegenwart Gottes anders oder intensiver erlebt wird. Es ist selbstverständlich, dass an allen unreinen Orten, jetzt unrein meine ich jetzt gar nicht kultisch unrein oder religiös unrein, sondern unreinen Orten auch die Gegenwart Gottes da ist. Und trotzdem kommt uns nicht in den Sinn zu sagen, da gestalte ich den Gottesdienst. Auch wenn ich weiß, dass Gott mich sieht und Gott ganz genau weiß, was ich da mache. Trotzdem gibt es so gewisse Abstufung auch bei uns Menschen, bei dem Geschöpf, dass wir sagen, nee, trotz der Allgegenwart Gottes finden wir schon, dass seine Gegenwart an gewissen Orten mehr erlebbar ist, zum Beispiel in einem Gottesdienstraum. Wenn der Gottesdienstraum leer ist, wenn wir nicht hier sind, ist seine Gegenwart weiterhin da, aber sehr wahrscheinlich nicht mehr so präsent, nicht mehr so intensiv, weil wir auch die Träger seiner Gegenwart sind. zwei, drei, mehr Personen kommen zusammen, die Gegenwart Gottes, die erlebbare, die Konzentration, seine Gegenwart ist einfach mehr präsent. Und in der Stiftshütte sollte seine Herrlichkeit, egal was das heißt, Herrlichkeit, Kavod auf Hebräisch, hat was mit dem Gewicht zu tun, so die Konsistenz, so die Dichte der Gegenwart Gottes war da anwesend. Es ist schon komisch, diese Wörter zu benutzen, um über Gott zu reden. Aber das ist die Vorgeschichte. Im Auszug sollte das Volk sich so eine Stiftshütte bauen, die nämlich nichts weiteres war als nur ein Abbild dessen, was in den himmlischen Sphären gab. Komisch, dass in den himmlischen Sphären irgendwas gibt, was hier abgebildet werden muss für uns Menschen. Geistliche Welt ist nicht die Welt, die wir gut verstehen oder gut begreifen können. Und trotzdem ließ Gott es bauen. Und im Buch 1. Könige möchte der Salomo den Tempel einweihen. Das ist die Vorgeschichte. Und der Salomo selbst wird uns gleich den Kontext, den kurzen geschichtlichen Kontext erklären, wie es dazu kam. Wer war der Anführer dieser Idee? Wer wollte es eigentlich bauen? Erstens klar, der Allmächtige, das Gott auf der einen Seite, aber wer war nicht der Übeltäter, aber der Ideenträger auf der anderen Seite. Ab Vers 1 lese ich und wie gesagt, ich lese dann so ein paar Verse und gebe dann einen kleinen Kommentar dazu. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und die Oberhäupter der Stämme, die Fürsten der Geschlechter der Söhne Israels zum König Salomo nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn herauszuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim, das ist der 7. Monat am Fest. Alle Ältesten von Israel kamen und die Priester trugen die Lade und brachten die Lade des Herrn hinauf, dazu das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren, die Priester und die Leviten, brachten sie hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm angefunden hatte und mit ihm vor der Lade stand, opferten Schafe und Rinder, die vor Menge nicht berechnet und nicht gezählt werden konnten. Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz, in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Platz der Lade, und die Cherubim beschirmten die Lade und die Stangen von oben her. Und die Stangen waren so lang, dass die Enden der Stangen nur vom Heiligen aus vor dem Hinterraum zu sehen waren. Aber nach außen waren sie nicht sichtbar. Und sie sind dort bis zum heutigen Tag. Nichts war in der Lade als nur die beiden steinernen Tafeln, die Mose am Horeb dort hineingelegt hatte, als der Herr mit den Söhnen Israels einen Bund schloss, als sie aus dem Land Ägypten zogen. Hier ist so mal einfach Ablauf, was geschehen ist. Der Salomo ruft das Volk, es steht hier geschrieben, das ganze Volk kam, es ist so eine Redewendung, viele kamen, in erster Linie selbstverständlich die Ältesten, die Oberhäupter als Vertreter des Volkes, kamen, um an der Einweihung des Tempels teilzunehmen, um dabei zu sein, um zu sehen, wie die Heiligkeiten, so wie hier das steht, die heiligen Sachen transportiert werden, hineingebracht werden. Die Bundeslade wird hineingebracht, die Lade, in der die Tafeln liegen, die Offenbarung, die Worte Gottes, die er gesprochen hat, die liegen da, die sind präsent, die zeigen, diese Offenbarung ist im Prinzip so, die Worte ist eine Offenbarung, anders formuliert, die Worte, die da drauf standen und stehen, das sind die Worte der Offenbarung, das ist die Offenbarung Gottes. Denn Gott offenbart sich nicht einfach nur, ich lasse mich einfach zeigen, sondern seine Offenbarung ist in Worten zu fassen. Seine Offenbarung ist ein Eingriff. Und es klingt vielleicht komisch für unsere demokratische, freie Welt hier im Westen. Seine Offenbarung ist immer ein Eingriff in unsere Freiheit, gewollt oder nicht gewollt. Denn er mischt sich in die Geschichte ein, in die Weltgeschichte, das ist das eine, aber in die private Geschichte auch. Denn wenn Gott sich uns offenbart, dann geht es nicht darum, ja, gehe einmal zum Museum, beobachte die Bilder, betrachte mich. Es geht nicht um die Offenbarung im Sinne der Betrachtung. Es geht um die Offenbarung im Sinne, ich mische mich in dein Leben ein. Das heißt, ich offenbare mich, um in deine Freiheit, um deine Freiheit zu begrenzen. Was der Mensch damit macht, ist eine andere Geschichte. Der eine sagt, nö, ich kann die Offenbarung betrachten und akzeptiere sie nicht. Aber hinter der Offenbarung ist immer ein Wunsch, in die Freiheit des Menschen sich einzumischen. Und die Worte, die auf den Tafeln waren, das ist eine Einmischung in die Freiheit des Menschen. Grenzt den Menschen ein. Und das wird alles hineingetragen, das ganze Volk ist da, die Vertreter des Volkes sind da, die Cherubimen, alle Heiligsten, drunter geht die Bundeslade, da sind die steinernen Tafeln. Und es geschah, Vers 10, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, ja, sie haben es reingetragen und hier passiert was Wunderbares. Was ich ja vorher erwähnt habe, die Dichte Gottes, die Konzentration, wie gesagt, das Verzeihung für die Wortwahl, ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll, wenn Gott so präsent ist, dass er in die physische Welt eingreift. Wir haben einfach kein anderes Vokabular, kein anderes Wortschatz. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Physisch, optisch, die könnten das sehen. Und geschah Folgendes im Vers 11. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Der Herr war so präsent da, dass die Priester nichts tun konnten. Das ist ja was Wunderbares. Denn wenn wir darüber sprechen, dass Gott hier allgegenwärtig ist oder dass hier seine Präsenz so konzentriert ist, weil wir hier anwesend sind, trotzdem können wir, ich kann frei predigen, ich kann mich frei bewegen, die meisten, die hier sitzen, die sind auch ziemlich frei und können sich frei bewegen, soweit ich ja sehen kann. Und hier beobachten wir, wie Gott in die physische, in die Realität eingreift. Und das macht nämlich diesen Ort eigenartig. Ein wunderbarer Ort, wo Gott seine Präsenz, seine Herrlichkeit wohnen, seinen Namen wohnen ließ. Und ab Vers 12 beginnt die Rede Salomo. Salomo beschreibt, was geschehen ist, beschreibt die historische Zusammenhänge. Und die historische Zusammenhänge, die sind so wunderbar, weil sie jetzt nicht einfach von einem Schöpfer reden, der einfach macht, was er möchte, kann er machen, macht er auch, was er möchte, aber wie er die Menschen einbezieht in seinen Plan, wie er seinen Plan in der Kooperation mit den Menschen gestaltet, das ist was Wunderbares, was hier steht. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Gott kann, die Welt, die Schöpfung kann doch den Schöpfer nicht fassen, das ist nicht logisch. Gebaut habe ich ein fürstliches Haus für dich, eine Stätte, wo du thronen sollst für Ewigkeiten. Am Ende des Textes werden wir sehen, wie er selber sagt, nee, es funktioniert nicht, dass Gott hier wohnt, aber trotzdem sagt er, ich habe was gebaut für Gott. Der Wunsch für diesen Bau kommt von Gott her. In erster Linie, als er die Stiftshütte bauen ließ, in dem fünften Buch Mose spricht er, dass er einen Ort, eine Stätte, einen Ort erwählen wird, wo geopfert wird. Und an diesen Ort sollen die Israeliten pilgern, dreimal im Jahr. Dass Gott sagt, es wird noch was kommen. Darauf wandte der König sein Angesicht ab Vers 14 und segnete die ganze Versammlung Israels, wobei die ganze Versammlung Israel dastand. Und er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mit seinem Mund zu meinem Vater geredet und mit seiner Hand erfüllt hat, was der verheißen hatte, als er sprach. Ah, okay. Gott Israels, sei gepriesen. Ja, es wird etwas erfüllt, was Gott mit dem Vater von Salomo besprochen hat. Mit dem David. Ein ganz gewöhnlicher Mensch, David. Wenn wir seine Biografie anschauen, dann der eine oder andere stellt vielleicht seine Frömmigkeit in Frage, aber der war mit Gott, der ging mit Gott, der wanderte mit Gott. Gott war sein Leben. Auch wenn er Fehler machte. Das ist ja nämlich was Wunderbares, das wir in der Bibel haben, dass die Biografien, die werden nicht verschönert. Ja, ich weiß nicht, ob jemand dieses Wort Hagiographen was sagt. Hagiographen ist ja, das sind die Biografien der Heiligen. Ja, die sind immer schön, diese Wunder geschehen, die sind heilig, die sind fromm, die sind immer gerecht gewesen. Deswegen sind die auch ja heilig. Hagiographen. Wenn wir die Schrift lesen, und das finde ich so wunderbar, wir begegnen Menschen wie wir, mit ihren Biografien, mit ihren Höhen und Tiefen, mit den Fehlern, mit den Sünden. Und trotzdem ist hier ein David, dem Gott was verspricht. Und auf diese Grundlage der Kommunikation, der Beziehung Gott-David, David-Gott, wird etwas gebaut. Von dem Tag an, da ich mein Volk, hier ist die Gottesrede von Salomo wiedergeben, Israel aus Ägypten herausführte, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt, um darin ein Haus zu bauen, damit mein Name dort sei. Aber ich habe David erwählt, dass er König über mein Volk Israel sei. Apropos, der Berg, auf dem gebaut wurde, das ist Berg Moria, sehr wahrscheinlich ist das Berg Moria, da wurde auch oder sollte der Israel geopfert werden. Eine Vorgeschichte dieses Berges, rein theoretisch. Aber Gott sieht es nicht irgendwie dann geografisch, sondern ich habe keine Stadt erwählt, keinen Ort erwählt. Was ich erwählt habe, ist nicht ein Ort, sondern ich habe jemanden erwählt. Ich habe wen erwählt? Den David. Und dann aus dieser Erwählung wird gebaut. Nicht weil, klar, man konnte denken, Moria da, etc., diese geschichtlichen Zusammenhänge, diese Zusammenhänge mit der Geschichte Abrahams, ja. Aber hier ist David der Akteur, der beeinflusst, wie und wo Gott sein Haus baut. Aus einer Beziehung entsteht ein Versprechen von Seiten Gottes, eine Verheißung an David. Und darin, genau, Vers 16, von dem Tag an, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt, um darin ein Haus zu bauen, damit mein Name dort sei, aber ich habe David erwählt, dass er König über mein Volk Israel sei. Nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Vorgeschichte ist, David wollte es. Das war sein Wunsch, dass der Name Gottes eine Wohnstätte bekommt. Wissen selbstverständlich, dass Gott dann, das ist ja kein Zuhause für Gott mit Überschrift hier, bitte von 8 bis 14 Uhr, die Zeiten, die Arbeitszeiten. Vers 18, doch der Herr sprach zu meinem Vater David, dass dir, das am Herzen lag, meinen Namen ein Haus zu bauen, daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. Das ist interessant, in der jüdischen Tradition gibt es einen Begriff, Kavanah. Kavanah ist übersetzt Intention, Absicht. Und in der jüdischen Tradition wird die Absicht sehr hoch geschätzt. Warum? Weil die Absicht, auch wenn sie nicht immer ausgeführt werden kann, wirkt in Gottes Augen sehr hoch, sehr schwer ist die. Weil die Absicht zählt. Auch hier, die Absicht wird gelobt von David. Jedoch wirst du selbst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Ländern hervorkommt, der wird meinen Namen das Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort aufrechterhalten, das er geredet hat. So bin ich denn an die Stelle meines Vaters Davids getreten. Kurze Bemerkung, David hat sehr viel vorbereitet. Das muss auch erwähnt werden. Salomo hat jetzt nicht von null angefangen. David, soweit es ging, ja, soweit in seiner Macht stand, hat er das meiste angefangen. Salomo hat fortgesetzt den Bau, aber die Vorbereitungsarbeiten hat schon der David getroffen. und habe mich, der spricht weiter der Salomo, auf den Thron Israels gesetzt, so wie der Herr zugesagt hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das Haus gebaut. Und ich habe dort einen Platz für die Lade hergerichtet, in der der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus dem Haus, aus dem Land Ägypten herausführte. Und ab Vers 22, und Salomo trat vor dem Altar des Herrn angesichts der ganzen Versammlung Israels und breitete seine Hände zum Himmel auf. Und er sprach: Herr Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel oben oder auf der Erde unten, der du den Bund und die Gnade deinen Knechten bewahrst, die vor dir leben mit ihrem ganzen Herzen. Der du deinem Knecht, meinem Vater David, gehalten hast, das geht um die Treue, ja, was du ihm zugesagt hast, mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es am heutigen Tag ist. Die Treue Gottes zu David, dass sein Sohn das Haus bauen wird. Ja, und weiter. Und nun, Herr Gott Israels, halte deinem Knechten, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Also du sprachst, er soll dir nicht an einem Mann fehlen vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israel sitzt, wenn nun nur deine Söhne auf ihren Weg achten, dass sie vor mir leben, wie du vor mir gelebt hast. Und hier vielleicht kurze Bemerkung, ein Versprechen an David, die sogenannte die königliche Dynastie wird hier errichtet, die Nachkommenschaft Davids, da sind die Könige Israels. Der Jeschua, der Jesus, ist der Nachkomme Davids. Das heißt, aus diesem Versprechen, klar, wir können jetzt global sehen, dass sein Kommen im Prinzip, dass das Kommen Jesu vor der Weltschöpfung etc. schon geplant war. Aber wenn wir klein betrachten, hier auf unserer Erde, dann sehen wir David, ist derjenige, dem versprochen wurde, deine Söhne, deine Nachkommenschaft, das sind die Könige. Und weiter bis zu Jesus. Und nun, also kurz vielleicht weitere Bemerkung, die ich schon vorher schon angesprochen habe, wie du vor mir gelebt hast. Sehr oft wird dann gesagt, die müssen ja fromm sein, wenn die nicht fromm sind, weil hier ja gesagt wird, er soll dir nicht. Genau, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg achten, dass sie vor mir leben. Und hier diese Bemerkung, wie du vor mir gelebt hast. Es geht nicht um Heiligkeit, es geht nicht um Frömmigkeit. Es geht um eine Beziehung mit Gott. Oh, das ist sehr nett. Wie bei David. Geht nicht um, ja, das ist ein, aus meiner Sicht ein wichtiger Gedanke, generell für unsere Wahrnehmung, wie Gott die Beziehung gestaltet. Und nun Vers 27, und nun Gott Israels, mögen sich doch deine Worte als zuverlässig erweisen, denn die du zu deinem Knecht, meinem Vater David, geredet hast. Jetzt Erfüllung, Versprechen aus einer Beziehung mit David. Ja, sollte Gott, und Vers 27 ist der letzte Vers des Predigttextes. Und das ist ja auch ja globaler Satz, der im Prinzip eine Grundlage für das, was hier geschieht, bildet. Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel, der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Noch, ja, das ist wichtig, dass Salomo da sagt, es geht nicht darum, dass Gott hier irgendwie ein Zuhause hat. Ja, sein Name, auch ohne jetzt zu überlegen, was wir darunter verstehen, seine Herrlichkeit, seine Anwesenheit und. Alles kann da wohnen, aber es ist nicht, dass Gott da einzieht. Er ist, das geht einfach nicht, das ist der Schöpfer. Und ich möchte fortsetzen bei dem Kapitel, auch ja bleiben, bei den Worten Salomos bleiben. Und leider ist das Thema Israel heute ja politisches Thema. Und ich möchte aber außerhalb der politischen Diskussion sprechen. Ich möchte einfach bei dem Text bleiben. Der Salomo sagt, wenn das Volk sündigt, wenn der eine sündigt und zu diesem Ort kommt und da betet, bitte vergib, du sollst vergeben. Wenn das Volk sündigt, bittet und um Vergebung betet, soll vergeben werden. Es geht um die um diesen Ort als ein Ort der Gegenwart Gottes, als eine manifestierte, in diese Welt manifestierte Gegenwart Gottes. Es ist, bei dem Volk Israel gibt es ein Problem. Das Problem ist, das Volk Israel ist nicht ohne das Land zu denken, auch wenn das Volk Israel komplett außerhalb des Landes leben kann. Jahrhunderte. Das meiste Volk hat jahrhundertelang, in den letzten paar tausend Jahren, außerhalb des Landes gelebt. Das ist auch okay. Die Sache ist, dass der Anspruch auf das Land ist von Gott gegeben. Und es geht gar nicht um Anspruch auf das Land. Es geht um eine Bindung, die Gott geschaffen hat zwischen dem Volk Israel und dem Land. Dieser Anspruch ist nicht im Sinne, wir haben das Recht auf das Land politisch oder sonst noch wie. Dieser Anspruch ist eine religiöse Natur. Gott verspricht das Land dem Abraham und seinen Nachkommen. Und es gibt das Problem, dass das Volk Israel ohne das Land nicht zu denken ist. Und es ist das ist so eine Kombi. Weil, wenn wir uns anschauen, die Segen und die Flüche, aus dem 5. Buch Mose, dann sehen wir die Steigerung, wenn das Volk sich von Gott abwendet. Dann gibt es eine Steigerung bei den Strafen. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt als ein Westeuropäer mal so überlege, was die höchste Stufe dieser Strafe sein kann, dann und in diesem Text nach den Inhalten suche, wie ich das einsortieren soll, dann sehe ich, dass es im Land, das ist eine Strafe Gottes, im Land Folgendes geschehen kann und wird. Und wenn wir den Propheten Jeremia gelesen haben, beziehungsweise Klagelieder von ihm gelesen haben, dann wissen wir es, dass diese Worte in Erfüllung erfüllt waren zu seiner Zeit. Dass die Menschen, die Leichen der verstorbenen Kinder, der Familienangehörige, essen werden. So schlecht wird das gehen. Das ist jetzt aus der Bibel. Ich denke, der eine oder andere hat definitiv das gelesen, vielleicht schon überlesen. Für mich wäre das so die höchste Stufe der Strafe, weil davor ist das Land erstmal kein Regen, es kommt die Hungersnot, die anderen Armeen zerstören das Land wird zerstört. Wir merken, diese Kombination, die kommt noch seit der Schöpfung, Verbundenheit zwischen den Adam und Adama. Ich glaube, ich habe mal drüber schon hier gepredigt. Und im Volk Israel ist diese Verbundenheit, das Land wird bestraft für die Sünde des Volkes. Und zuerst wird es gibt nichts zu essen, es kommen die fremden Armeen, die Menschen werden umgebracht, die Leichen der verstorbenen Familienangehörigen werden gegessen, so schlimm geht es. Und die höchste Strafe ist nicht das. Die höchste Strafe ist, das Volk wird in Gefangenschaft, muss das Land verlassen. Das ist die höchste Strafe. Es geschieht eine Trennung zwischen dem Land und dem Volk. Und das ist die höchste Strafe. Und wenn wir das Gebet jetzt von Mose uns anschauen, dann spricht er immer weiter, das werde ich jetzt nicht alle einzeln nachlesen, das ist dann viel zu viel Inhalt, aber er spricht erstmal von kleinen Sünden, bis das Volk sich so weit versündigt, dass diese Verbindung gebrochen wird. Das ist die höchste Strafe für das Volk. Und Verse 29 und 30 möchte ich auch lesen, dass deine Augen, das ist ja eine Bitte an Gott, dass deine Augen Tag und Nacht geöffnet seien über dieses Haus hin, über die Stätte, von der du gesagt hast, mein Name soll dort sein. Dass du hörst auf das Gebet, das dein Knecht zu dieser Stätte hin betet. Und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu dieser Stätte hinrichten werden. Du selbst mögest es hören an der Stätte, wo du thronst, im Himmel, ja, höre und vergib. Das ist die Bitte. Nämlich der Daniel, wir können uns erinnern, der Daniel im Buch Daniel, im Kapitel 6, er betete dreimal täglich Richtung Jerusalem, Richtung diese Stätte. Weil da ist die Anwesenheit Gottes, da ist seine Präsenz im Volk. Um Verse 46, 47, ab Vers 46 lese ich, wenn sie gegen dich sündigen, ja, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie erzürnst und sie vor dem Feind dahingibst und ihre Bezwinger sie gefangen wegführen das Land des Feindes in ein fernes und ein nahes. Und dann kommt die Wende. Und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, wohin sie geführt worden sind, und kehren um und flehen zu dir im Land ihrer Bezwinger, indem sie sagen, wir haben gesündigt und haben uns schuldig gemacht, wir haben gottlos gehandelt. Und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde. Es ist interessant, dass Judentum generell eine Religion der Zerstreuung ist. Weil genau da kamen die Menschen zum Reflektieren über ihr Verhalten. Vielleicht überspringe ich und möchte hier Vers 51 betonen. Denn sie sind ein Volk und ein Erbteil, das du aus Ägypten mitten aus dem Eisenschmelzofen herausgeführt hast. Über das Volk Israel. Und wir denken, das Volk Israel, nämlich, das ist ja komisch, heute, ihr kennt ja den Spruch, no Jews, no news, keine Juden, keine Nachrichten, keine interessieren Menschen, die zu zigtausend sterben in anderen Ländern, alle Blicke auf Israel, nämlich ein Beweis für die Existenz Gottes, seit je denken die Philosophen, komisch, ein Volk, so viel Erregung in der Welt. Und ich möchte Verse 59 und 60 unbedingt lesen, damit es klar ist, was hier diese Bau, diese Verheißung an David, was macht das mit sich? Möchten diese meine Worte, mit Vers 59, mit denen ich vor dem Herrn um Gnade gefleht habe, dem Herrn, unserem Gott, nahe sein, Tag und Nacht, dass er das Recht deines Knechtes und das Recht seines Volkes Israels ausführe, die Sache eines jeden Tages an ihrem Tag. Vers 60, weil es geht die ganze Zeit um die Treue Gottes an Abraham ursprünglich und hier David. Die Treue Gottes wird hier betont. Und Vers 60, damit alle Völker der Erde erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner. Die Treue Gottes zu dem Volk Israel, mit dem Land, wie gesagt, und ich denke jetzt nicht politisch, können wir über viele Sachen reden und über Politik und so weiter und so fort. Ich denke gar nicht politisch. Ich denke einfach an die Treue Gottes, die hier betont wird. Das soll ein Zeugnis sein, ein Zeichen sein für die Völker, damit alle Völker der Erde erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner. Unser Glaube an Jesus. Und ich habe bewusst jetzt mich entschieden, nur bei dem alttestamentlichen Text zu bleiben in der Predigt. Denn unser Glaube an Jesus gründet und hat die Quelle der Treue Gottes, die zuerst an das Volk Israel galt. Wenn Gott sagt, nee, interessiert mich nicht, was ich hier mit dem Land versprochen habe, dann was ist das für ein treuer Gott? Wie können wir ihm vertrauen, dass er die Sünden vergibt im Sohn? Wenn der Sohn kommt und sagt, ich rede von dem Vater, das, was er gesprochen hat, dann muss eine Zuversicht sein. Und nicht, dass ein paar Jahrhunderte später ein anderer kommt und sagt, alles gut, alles schön, Spielregeländerung. Nein, die Treue Gottes ist die Verkündigung für die Nationen. Deswegen seit je und je, die religiösen Philosophen haben immer gesagt, dass das Volk Israel überhaupt gibt. Das kleinste Volk am 27. in ein paar Tagen werden wir an Holocaust denken. Dass das Volk Israel bis heute gibt, 2026. Nach so vielen Jahren, nach Jahrtausenden, nach so vielen Versuchen, dass das Volk vernichtet wird. Das ist ein Zeichen der Treue Gottes. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das Volk Israel jetzt unschuldig und so weiter das heiligste Volk ist. Darum geht es Gott gar nicht. Gott hat etwas versprochen. Und der Allmächtige wird schon seinen Teil mit dem Volk Israel dann halt weiterführen und so weiter und so fort. Aber auf der Grundlage diesen Textes, dass Gott sein Haus gebaut hat, dass dadurch die Treue an Abraham und dann später an David gezeigt wurde, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Ich glaube an einen treuen Gott, der seine Treue dem Volk Israel gezeigt hat, aber mir auch, indem ich das Opfer Jesu annehme, wissend, dass dieses Opfer aus der Treue zu einer Beziehung mit Gott ist und steht. Zur Beziehung, nicht zu meinem heiligen Leben. Da ist der David vielleicht im Vergleich zu mir sogar heiliger oder weniger. Das ist an sich egal. Denn es geht gar nicht um die Herrlichkeit im Sinne Schuldlosigkeit. Die gibt es nicht. Und hier wird das auch ja proklamiert. Denn kein Mensch kann nicht sündigen. Ja? Und in Bezug auf das Volk. Aber aus dieser Treue zu David lässt Gott sich für einen Ort entscheiden. Er sagt, ich habe keine Stätte gesucht. Ich habe einen Menschen gesucht. Ich habe jemanden erwählt. Keine Stätte. Zwar hat die Stätte eine Bedeutung, aber für Gott stand der Mensch im Zentrum seiner Entscheidung und seiner Geschichte. So gilt auch für uns. Das Volk, die Treue zum Volk. Der Name des Herrn inmitten des Volkes. Und selbstverständlich dürfen wir im Anspruch nehmen, auch die Worte aus dem Neuen Testament, die ich jetzt ausgeklammert habe, dass Gott von überall selbstverständlich angepriesen und zu ihm gerufen werden kann. Aber die Präsenz, die Treue bleibt die Grundlage unseres Glaubens. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das jeden Tag aufs Neue erfahren. Amen. Ich möchte uns alle zu der